Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie wir bereits gehört haben, wollen wir uns heute belehren lassen von dem Psalm 84, den Benni vorhin schon vorgelesen hat. Und ich möchte zu Beginn der Predigt einfach mal in Kürze Charles Spurgeon, diesen bekannten englischen Prediger des 19. Jahrhunderts, zu Wort kommen lassen, der Folgendes über diesen Psalm gesagt hat. Wenn Psalm 23 der bekannteste, Psalm 103 der fröhlichste, Psalm 119 der erfahrungsreichste und Psalm 51 der wehmütigste Psalm ist, dann ist Psalm 84 der süßeste Psalm des Friedens. Ja, es wurden etliche Lobpreislieder geschrieben, inspiriert von diesem Psalm. Wir haben gerade eins gesungen. Man könnte sicherlich den ganzen Gottesdienst nur mit Liedern füllen, die sich inspiriert haben lassen von diesem Psalm. Dieser Psalm beinhaltet wahrscheinlich auch einen der bekanntesten Verse aus dem Alten Testament, den wir vorhin auch schon gehört haben. Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und in gewisser Weise glaube ich, dass dieser Psalm gar nicht so viel Erklärung braucht. Er spricht uns so aus der Seele, wie sonst wahrscheinlich wenige Texte es können. Er drückt das aus, was das Kind Gottes tief in seinem Herzen spürt. Ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, danach nahe bei Gott zu sein. Es drückt den Wunsch aus, als Kind Gottes die wahre Heimat zu erreichen. Augustinus schrieb einmal diesen relativ bekannten Satz: Ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und auch das bezeugt dieser Psalm, den wir uns heute anschauen wollen. Und es ist tatsächlich so, dass unser Herz oftmals ruhelos ist, manchmal ganz wortwörtlich, oder wir ruhelos sind, wenn wir zum Beispiel in der Nacht nicht schlafen können, weil das Baby weint und man einfach keine Ruhe bekommt. Oder Ruhelosigkeit darin sich zeigt, dass man irgendwie endlos durch YouTube-Videos scrollt oder durch Instagram-Bilder. Vielleicht ist es der nervöse Blick auf den Kontostand, auf die Arbeitssituation oder generell in die Zukunft. Oftmals sind wir ruhelos. Die Frage ist aber, diagnostizieren all diese Probleme nicht eine viel größere Unruhe, eine Unruhe, die all diese anderen Unruhen übersteigt, überschattet? Diese Unruhe, die von der Augustinus redet, egal wo wir uns gerade befinden, ich hoffe, dass dieser Psalm, den wir uns heute anschauen wollen, in dir eine süße Ruhe und Zufriedenheit weckt und die eine Sache ins Zentrum deines Lebens rückt, die auch im Zentrum dieses Psalms ist, nämlich die Freude an der Gegenwart Gottes. Bei der Betrachtung der Psalmen treffen wir auf mindestens zwei Herausforderungen, würde ich sagen. Die eine Herausforderung ist die hebräische Dichtkunst. Die Psalmen sind Gedichte, sie sind Lieder. Sie haben das Ziel, in poetischer Art und Weise den Verstand durchs Herz anzusprechen. Diese hebräische Dichtkunst, die funktioniert halt ein bisschen anders als unsere heutzutage und ist uns daher oftmals ein bisschen fremd. Eine zweite Herausforderung ist auch das hebräische Denken, das sich ebenfalls zu unserem heutigen Denken in gewissen Aspekten unterscheidet. Zur Dichtkunst werde ich hin und wieder in der Predigt etwas sagen, zum Denken möchte ich jetzt kurz etwas sagen. Wir heutzutage denken ja relativ linear, wenn wir ein Argument darstellen wollen, dann gehen wir von A nach B zu C, sind auf einer Linie. Die Juden waren dann ein bisschen anders, bei ihnen war das eher so wie eine Spirale. Es war schon ein Fortschritt, ein Fortgang im Denken, aber es ist eher so ein Kreisdenken. Man betrachtet quasi die Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven, damit das Bild am Ende doch vollständig ist, aber eben, wie gesagt, von verschiedenen Perspektiven. Und so wollen wir heute auch durch den Psalm gehen. Wir wollen uns drei Perspektiven anschauen, die der Psalm einnimmt oder vorstellt. Wie gesagt, im Zentrum steht das Verlangen, Gott nahe zu sein. Die ganze Zeit drückt der Psalmist aus, Bei Gott ist es am schönsten. Das ist die Grundwahrheit, könnte man sagen. Aber er nähert sich dieser Wahrheit von verschiedenen Perspektiven. Und mit jeder Perspektive wird dieser Psalm zu einem bunteren und bunteren Bild, bis es dann komplett ist. Diese drei Perspektiven sollen uns durch diese Predigt begleiten. Und in den Versen 1 bis 5 finden wir die erste Perspektive. Sehnsucht aus der Ferne habe ich sie genannt. In den Versen 6 bis 8 Stärke auf dem Weg. Und in den letzten Versen, Verse 9 bis 13, Vertrauen zu Hause. Diese drei Perspektiven werden außerdem jeweils von einer Seligpreisung begleitet. Also wir lesen dreimal in diesem Text Worte wie wohl denen oder selig zu preisen sind jene oder glücklich zu preisen sind diese Leute. Und falls du jemand bist, der gerne markiert in seiner Bibel oder so, das sind die Verse, die man sich auf jeden Fall markieren kann, um ein bisschen den Aufbau besser zu verstehen. Wir haben also in den Versen, im Vers 5 die erste Seligpreisung. Diese Seligpreisung schließt quasi den ersten Abschnitt ab. Die zweite Perspektive beginnt dann mit einer Seligpreisung in Vers 6. Und die dritte Perspektive endet wieder mit einer Seligpreisung in Vers 13. Okay, soweit so gut. Starten wir also mal mit Vers 1. Dort lesen wir ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen auf der Gittit. Der Theologe Ligon Duncan hat diesen Psalm mal mit dem Titel Hausmeisterpsalm versehen. Auf den ersten Blick vielleicht ein komischer Titel. Wenn wir aber mal in 1. Chronik 26, die Verse 17 bis 19 reinschauen, wird es vielleicht ein bisschen verständlicher. Ich lese es mal vor. Im Osten für den Tag 6, im Norden für den Tag 4, im Süden für den Tag 4, beim Vorratshause aber je 2, am Parba aber im Westen 4 an der Straße und 2 am Parba selbst. Das war jetzt noch nicht so verständlich, aber jetzt kommt dann der verständliche Teil. Dies sind die Ordnungen der Torhüter aus den Korachitern und den Meraritern. Okay, die Söhne Korachs, aus deren Feder dieser Psalm stammt, werden uns in diesen zwei Versen als Torhüter des Tempels vorgestellt. Sie sind nicht wie die Söhne Asafs für den Musikdienst in erster Linie zuständig. Sie sind verantwortlich für Hausmeisteraufgaben. Wie wir auch im Psalm lesen, befinden sie sich nicht im Zentrum des Geschehens, sondern an der Türschwelle des Hauses Gottes. Und diese Tatsache gibt bereits einen gewissen Ton für den ganzen Psalm an. Weil was bedeutet es? Es bedeutet, dass die Gegenwart Gottes in seinem Tempel so herrlich ist, so wunderbar, dass selbst die Leute an der Türschwelle, die noch gar nicht im Haus drin sind, sich einfach nur freuen können. Schon an der Türschwelle knien sich die Leute nieder und preisen Gott und drücken ihre Sehnsucht nach ihm aus. Bereits an der Türschwelle zum Haus Gottes ist Segen zu finden und Lob Gottes zu hören. Jetzt ist es aber so, dass wir uns zu Beginn des Psalms noch gar nicht am Haus Gottes befinden, sondern in der Ferne. In den ersten Versen lesen wir, wie ich gesagt habe, die erste Perspektive Sehnsucht aus der Ferne. Wir lesen von jemandem, der gar nicht am Haus Gottes ist, sondern der Sehnsucht danach hat, der ganz anders ist. Psalm 84 ist ein sogenannter Pilgerpsalm. Dreimal im Jahr sollten die Juden nach Jerusalem zum Tempel pilgern und dort Feste feiern. Das heißt, den Rest des Jahres waren sie eben nicht vor Ort. Also alle, die nicht in Jerusalem gelebt haben, waren eben in der Ferne, waren nicht am Tempel im restlichen Jahr. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwo schon lange nicht mehr warst, wenn du eine Person schon lange nicht mehr gesehen hast, dann verblassen so ein bisschen die Erinnerungen, dann verblassen die Emotionen, deine Gedanken, deine Emotionen sind mit anderen Dingen beschäftigt. Und so kann man sich gut vorstellen, dass manche von dem Volk diesen Psalm tatsächlich mit Vorfreude auf den Tempel gesungen haben. Andere mussten vielleicht von diesem Psalm erstmal an diese Freude erinnert werden, mussten vielleicht erstmal wachgerüttelt werden. Dieser Psalm sollte die Freude, die Erfüllung, die Ruhe, die Gottes Gegenwart gibt, in Erinnerung rufen. Psalmen sind gefühlsbetont, sie sind poetisch warm und sie richten sich durch das Herz an den Verstand. Psalm 84 war also ein Psalm, der entweder vorherrschende Freude reflektieren sollte oder vergessene Freude wieder zum Vorschein bringen sollte. Freude, aber auch Sehnsucht. Und wir treffen in den Versen 2 bis 3 jetzt auf ein ganz wichtiges Stilmittel. Jetzt kommen wir zu dieser Dichtkunst, die von den Hebräern ausgeübt wurde. Und zwar nennt man dieses Stilmittel ein Parallelismus. Indem man eine Aussage in zwei Sätzen wiederholt wird, wird ihr besondere Aufmerksamkeit zuteil. Okay, wir lesen mal die Verse 2 bis 3. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Die Aussage von Vers 2 ist simpel. Ich liebe es, in Gottes Tempel zu sein. Das ist das Beste. Vers 3 wiederholt diese Aussage jetzt, aber noch intensiver, noch stärker, noch zugespitzter. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Indem der Psalmist jetzt von seiner Seele spricht, offenbart er das Innerste in ihm. Er sagt, in mir steckt Verlangen und Sehnsucht. Es verlangt mich nach dir. Ich sehne mich nach dir. Ich verschmachte ohne dich. Ich habe bald keine Kraft mehr, wenn ich nicht bald in einer Gegenwart deine Gegenwart erlebe. In englischen Übersetzungen wird auch davon gesprochen, dass der Psalmist fast in Ohnmacht fällt, weil er nicht in Gottes Gegenwart ist. Aber warum? Also was ist das Objekt von der Sehnsucht des Psalmisten? Ist es die Architektur? Sind es die Menschen, vielleicht auch Freunde oder Bekannte, die man dort trifft, wenn man dann zum Fest zusammenkommt und die Gemeinschaft? Bestimmt trifft es zu. Aber ich glaube, in erster Linie ist es etwas anderes. Und das lesen wir, wenn wir Vers 3 zu Ende lesen. Der endet nämlich folgendermaßen: Mein Leib und Seele, also die Gesamtheit meines menschlichen Daseins, jeder Teil meines Lebens, freuen sich in dem lebendigen Gott. Im Fokus der Sehnsucht steht allein der lebendige Gott. Und Gelehrte weisen hier darauf hin, in Kommentaren, dass der Psalmist hier nichts anderes nutzt als Liebessprache. Er gleicht einem jungen Mann, der einen Liebesbrief schreibt, an seine Geliebte, die in der Ferne lebt. Er möchte um jeden Preis im Hause Gottes sein. Aber er ist es nicht. Und dabei sind es selbst die Vögel, die Möglichkeit haben, im Haus Gottes zu sein. Vers 4. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihren Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Selbst die Schwalbe ist im Haus Gottes, aber ich bin es nicht. Wirklich? Könnte man nicht wie eine Schwalbe sein, die ihr Nest für ihre Jungen dort im Tempel bereitet? Wäre ich doch bloß wie diese Vögel, die Gottes Haus ihr eigenes Heim nennen können. Sie können es ihr eigenes Heim nennen. Das Bild der Vögel macht aber noch eine weitere Sache deutlich. Es wird hier auch die Frage beantwortet, was das Haus Gottes zu bieten hat. Was bietet es den Vögeln? Es bietet ja selbst den Vögeln, von denen Jesus ja dann später sagt, dass sie viel unbedeutender sind als wir. Es bietet ihnen eine Heimat. Ich finde dieses Bild so wunderschön, weil ein weiteres Element in diesem Bild ist auch der Kontrast. Dieser Kontrast von den unbedeutenden Vögeln mit ihren Mini-Jungen und dem Herrn Zebaoth, dem mächtigen König und Gott. Es ist so ein wunderbares Bild, das uns Gott als jemanden vorstellt, der unglaubliche Stärke hat, aber diese Stärke dafür nutzt, sich in sanfter Weise um seine Kinder zu kümmern. Und so folgt die erste Seligpreisung des Psalmisten in Vers 5. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Und ich liebe diese Formulierung, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Niemand wohnte tatsächlich im Tempel. Was der Psalmist also hier meint, diejenigen können sich freuen, die in deiner Nähe sind, die den Segen deiner Gegenwart erleben, die dich alle Zeit vor Augen haben. Und das ist ebenso wahr für uns, auch wenn es für uns ein bisschen anders aussehen mag. Die Gegenwart Gottes ist ein Thema, das durch die ganze Bibel hindurchgeht, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. und das auch eine gewisse Entwicklung mit sich nimmt, was im Garten Eden selbstverständlich war. Gott war, hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Das wurde nach dem Sündenfall ein bisschen komplizierter. Gott hatte innige Gemeinschaft mit den Menschen. Und dann, nach dem Sündenfall, war die Beziehung zwischen Gott und den Menschen sehr, sehr gestört. Okay, aber Gott beschließt dann schließlich, den Tempel als einen Ort zu nehmen, wo seine Gegenwart zu verspüren ist oder zu sehen ist. Das sehen wir auch hier in dem Psalm. Doch dann kommt Jesus auf die Erde und sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Also auf einmal ist Jesus gewissermaßen der Tempel. Jetzt, wo Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt, ist also nicht mehr der Tempel der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern Jesus selbst. Weil Gottes Gegenwart manifestiert sich jetzt in Christus. Der Tempel war ja nur Mittel zum Zweck. Doch nun, wo Gott persönlich unter die Menschen kommt, ist er überflüssig. Und schließlich gibt uns Jesus seinen Heiligen Geist in unser Herz. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Gläubige des alten Bundes musste zum physischen Tempel pilgern, um Gott zu begegnen. Wir aber dürfen Gott an jedem beliebigen Ort begegnen, weil wir sind Gottes Tempel. Und du darfst dir sicher sein, dass Gott durch seinen Geist in dir wohnt. Und das ist eine starke Zusage. Also du bist beim Windeln wechseln und Gottes Gegenwart ist da. Du bist beim Abwaschen, bist beim Sport, du stehst vielleicht am Grab, du liegst im Kreissaal, Gott ist bei dir. Du kannst auf Gottes Gegenwart zählen. Und ich weiß nicht, ob uns dieses Privileg wirklich bewusst ist. Dass diese Sache, nach der der Psalmist sich so stark sehnt, uns Tag ein, Tag aus zur Verfügung steht. Und dazu kommt noch, dass wir Gottes Wort haben und der Heilige Geist möchte uns erleuchten, wenn wir sein Wort lesen. Und wir haben 66 Bücher, in denen Gott sich uns vorstellt. Das ist auch gewaltig. Das ist auch ein Riesenprivileg. Und das wirft irgendwie auch ein ganz neues Licht auf unser tägliches Bibellesen und auf unser tägliches Beten. Ist es wirklich, lohnt es sich tatsächlich morgens früh aufzustehen und Bibel zu lesen und beten? Lohnt es sich spät abends noch nochmal die Konzentration, versuchen sich zu konzentrieren und die Kraft auf sich zu nehmen, um zu beten? Und der Psalmist sagt, natürlich, absolut. Und noch eine Sache, wo begegnet uns der Herr noch? Es ist in der Gemeinde. Der Apostel Paulus macht deutlich, dass die Gemeinde auch zum Haus Gottes wurde, wo Christus der Eckstein oder der Grundstein ist. Es ist ein Riesenprivileg, in einer Gemeinde zu sein, wo Gottes Wort treu verkündigt wird, wo uns Gott vorgestellt wird, wo wir davon überzeugt sind, dass Gott selbst gegenwärtig ist, wo er uns auch begegnet durch sein Abendmahl. Er verspricht, mitten unter uns zu sein. Wir kommen also als Kinder Gottes zusammen in dem Vertrauen auf Jesu Versprechen, dass er mitten unter uns ist. Wir erfahren Gottes Gegenwart durch sein Wort, das Leben schafft und wir tun das, was uns Erfüllung gibt und Gott ehrt, wir loben ihn und bekennen ihn als den einzig wahren Gott und Retter. Weil Vers 5 sagt ja nicht nur wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sondern er endet mit, die loben dich immer da. Das ist das, was uns doch auch Freude bringt und was Gott Lob bringt, wenn wir miteinander singen, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir sein Abendmahl nehmen und in dieser tatsächlich heiligen Gemeinschaft sind. Kommen wir jetzt zur zweiten Perspektive, Stärke auf dem Weg. In den Versen 6 bis 8 lesen wir davon, welchen Einfluss Gottes Gegenwart auf schwierige Zeiten, auf Zeiten der Dürre haben kann. Der Pilger befindet sich in diesen Versen immer noch nicht am Tempel, aber er befindet sich auch nicht vollkommen in der Ferne. Er ist jetzt irgendwie auf dem Weg. Wir finden hier eine Bewegung zum Tempel hin. Und der Abschnitt fängt mit Vers 6 an. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Andere Bibelübersetzungen übersetzen Vers 6 folgendermaßen: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Aus dem Herzen, das voll von Sehnsucht ist, bahnt sich jetzt ein Weg bis nach Jerusalem, wo sich der Tempel befindet. Der Blick ist fokussiert auf die Vorhöfe des Herrn, aber schon bald befindet sich der Pilger im Tal. Manche Übersetzungen sprechen von dem sogenannten Bachertal, andere vom Dürrental, andere vom Tränental, was es auch ganz genau sein mag. Es ist sicherlich nicht besonders freudig, was man dort erlebt. Ganz im Gegenteil. Und es ist auch mehr als eine bloße Wegbeschreibung der damaligen Juden auf ihrer Pilgerreise. Also gut möglich, dass viele Juden auf diesen Reisen nach Jerusalem tatsächlich durch solche Täler gegangen sind. Aber es ist mehr als das. Es deutet auf mehr als nur eine Wegbeschreibung hin. Der Psalmist, er ist Dichter und er drückt mit dieser Metapher aus, dass der Pilger auf der Reise zu seinem Gott auf Hindernisse, auf Leid, auf Tränen stoßen wird. Der Psalmist romantisiert das Leben nicht und das finde ich auch so wunderbar daran. Er blendet deine und meine Lebenserfahrung nicht aus. Stattdessen zeigt er uns, wie Gottes Gegenwart in solchen Situationen zum Segen werden kann. Und das Bild des Pilgers ist uns ja auch nicht fremd. Der Hebräerbriefschreiber zum Beispiel spricht davon, dass wir Christen hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. So wie der Pilger im Psalm sind wir auch auf einer Reise. Er ist auf der Reise zum irdischen Jerusalem. Wir sind auf der Reise zum himmlischen Jerusalem. Und der Hebräerbriefschreiber beschreibt diesen Weg ungefähr folgendermaßen. Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Diese Stelle aus dem Hebräerbrief gleicht unseren Versen hier mindestens in zwei Aspekten, nämlich in der Beschreibung von dem Problem, sage ich mal, und in der Beschreibung von der Lösung. Was ist das Problem? Für den Psalmisten ist es das Tal der Tränen, für den Hebräerbriefschreiber ist es der Kampf. Es ist ein Kampf, den wir kämpfen müssen. Und das kann ganz unterschiedliche Formen in unserem Leben annehmen. Das Tal kann am Grab einer geliebten Person in Erscheinung treten. Es kann in einer schlimmen Krankheit in Erscheinung treten, in Schlaflosigkeit, in Kraftlosigkeit. Im Kampf gegen Sünde kannst du niedergedrückt werden, weil es irgendwie aussichtslos erscheint, hoffnungslos erscheint. Die Tränental-Realität wird uns früher oder später mal einholen. Wie also damit umgehen? Ich glaube nicht, dass unser größtes Ziel sein sollte, solche Täler um jeden Preis zu umgehen, weil ich glaube nicht, dass es klappt. Ich glaube auch nicht, dass es eine gute Lösung ist, in solchen Tälern einfach zu kapitulieren und seine Augen einfach zuzumachen und nichts mehr anzuschauen und zu tun, als wäre es nicht da. Nein, was wir in beiden Texten lesen, ist eine Lösung. Und diese Lösung sehen wir in der Blickrichtung, die beschrieben wird. Hebräer 12, 1-2, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Psalm 84, Vers 8, sie gehen von einer Kraft zur anderen, also in diesem Dürretal gehen sie von einer Kraft zur anderen und schauen auf den wahren Gott in Zion. Im Tal der Tränen ist unsere Blickrichtung entscheidend. Unser Blick soll auf den gerichtet sein, dem wir entgegenlaufen, unserem Gott und König. Im dürren Tal der Tränen, wo alle Kraft weicht, ist es der Blick auf den wahren Gott in Zion, der uns neue Kraft gibt. Als Pilger beziehen wir unsere Kraft gewissermaßen von von dem Ende oder von dem Ziel, dem wir entgegengehen. Wenn du dich derzeit in so einem Tal befindest, lass dich von diesem Psalm ermutigen, aufzublicken, deinen Blick erneut auf diesen Gott in Zion zu richten. Den Blick erneut aufs Ziel zu richten, wo Gottes Gegenwart ungefiltert auf uns wartet. Und im Gebet der Puritaner, das Tal der Weitsicht heißt es, lesen wir folgendes: Herr, am Tage lassen sich die Sterne am besten aus den dunkelsten Tiefen sehen. Und je dunkler die Tiefe, desto heller die Sterne. Lass mich dein Licht in meiner Dunkelheit finden, dein Leben in meinem Tod, deine Freude in meinem Leid, deine Gnade in meiner Sünde, dein Reichtum in meiner Armut, dein Glanz in meinem Tal. Lass es auch unser Gebet sein. Kommen wir nochmal zurück zu Vers 7. Gott wird aus dem dürren Tal, durch das wir gehen, eine Oase machen. Das ist das, was wir in Vers 7 lesen. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Der Psalmist vertröstet den Leser nicht, indem er sagt, okay, du läufst jetzt durch dieses dürre Tal, aber danach kommt ein sprießendes Tal, eine wunderbare Oase. Nein, das sagt er nicht. Was er sagt ist, dieses Tal, dieses dürre Tal selbst wird zu einem Ort des Segens. Das ist ein Unterschied, oder? Es ist das Tal der Dürre, das selbst zu einem Quellgrund wird, wo der Regen des Frühlings fallen wird, wo Wasser hervorquellen wird und deiner Seele all das gibt, was sie braucht. Aber was genau braucht die Seele? Ich glaube nicht, dass sie unbedingt veränderte Umstände braucht, sondern, was uns der Psalm sagt, sie braucht Gott, nichts anderes. Der Blick auf Gott kann trockene Täler zu sprießenden, zu fruchtbaren, zu wasserquellenden Oasen machen. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass in unserem Leben alles glatt laufen wird. Das erfüllte Leben ist nach dem Psalmisten nicht das Leben, in dem wir alles haben, was wir uns wünschen. Es ist das Leben, in dem alles, was wir uns wünschen, alleine in Gott zu finden ist. So kann unser Leid, das wir erleben, zum Segen werden. Wir kommen jetzt zur letzten Perspektive. Vertrauen zu Hause. Am Anfang des Psalms, in der Ferne, im mittleren Teil auf der Reise und jetzt im wahren Zuhause angekommen. Die Reise des Pilgers nimmt jetzt ein Ende. Die Verse 9 bis 10 dienen gewissermaßen als Übergangsverse von der Reise zur tatsächlichen Gegenwart am Tempel. Sie beinhalten ein kurzes Gebet für den König Israels, für den Gesalbten, der natürlich in Jerusalem wohnte. Also der Psalmist hat zumindest gedanklich jetzt seine Reise abgeschlossen und ist jetzt in Jerusalem angekommen. Und er ist in großer Feststimmung, weil jetzt endlich der Tempel erreicht ist. In den Versen 2 bis 3 hatten wir vorhin gesehen, dass da ein Parallelismus steht, also dieses Philipp sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und jetzt ganz ähnlich in Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Wenn man an einer Hochzeit bekommt das Brautpaar ja oft sehr, sehr viele Glückwunschkarten. So war es auch bei Katie und mir. Man hat sehr viele Karten bekommen, wo auch sehr viele Verse drauf standen. Und ehrlich gesagt kann ich mich an viele, eigentlich keinen Vers mehr wirklich erinnern, der uns gewünscht wurde, außer an einen. Und es war tatsächlich dieser Vers. Wenn ich mich richtig entsinne, war es tatsächlich die Karte von Benny, die wir bekommen haben, wo dieser Vers drauf stand. Und ich weiß nicht, wieso genau dieser Vers mir hängen geblieben ist. Mag viele Gründe haben, aber ich glaube, ein Grund ist, dass ich selten einen Vers gelesen habe, der einem Christen mehr aus dem Herzen sprechen könnte. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich diesem Vers oder was ich hier noch hinzufügen kann. Weil er so selbsterklärend, so tiefgründig, so absolut ist. Er holt das hervor, was in den Tiefen der christlichen Seele vorhanden ist. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als ein Tag in den Vorhöfen Gottes zu sein. In den Hütten der Gottlosen? Bitte, gib mir einfach einen Platz an der Türschwelle von Gottes Haus und ich werde mein Leben lang zufrieden sein. Und die Vorhöfe und diese Türschwelle, die sind ja ganz außen, die sind nicht im Inneren des Tempels. Man könnte doch denken, da passiert doch nichts Spannendes, da sind halt die Torhüter, gut, aber ich will ja kein Torhüter sein, ich will ja im Tempel sein und mitsingen oder was auch immer tun. Aber an den Türschwellen? Aber der Psalmist sagt, selbst dort ist es so viel besser als irgendwo anders. An der Türschwelle zu Gottes Haus ist er reicher beschenkt als der wohlhabendste irdische König auf seinem goldenen Thron. Davon ist er überzeugt. In den Vorhöfen des Tempels findet er mehr Erfüllung als in den Hütten der Gottlosen. Warum? Warum ist es der Fall? Weil Gott der Herr Sonne und Schild ist. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Naja, die Sonne gibt Leben. Ohne die Sonne entsteht kein Leben. Leben und Licht gibt die Sonne, das Schild verspricht Schutz. Und diese Dinge waren natürlich mega wichtig für die Leute damals. Sie waren von Gott abhängig, dass sie leben. Sie waren von Gott abhängig, dass Gegner sie oder Feinde sie nicht zerstören. Also diese zwei Bilder ergeben absolut Sinn. Aber nichtsdestotrotz ist es nur ein schwacher Vorgeschmack von dem, was wir erwarten und was Johannes in der Offenbarung uns aufzeigt. Wenn Gott sein Reich zur Vollendung führen wird. Offenbarung 21, die Verse 22 bis 25, das möchte ich jetzt auch noch kurz lesen. Und versucht mal, auf diese drei Themen zu achten. Tempel, Sonne und Sicherheit. Okay, also Offenbarung 21, die Verse 22 bis 25. Da schreibt er: Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn er wird keine Nacht sein. Es ist gewaltig. Das neue Jerusalem wird keinen Tempel mehr benötigen, weil Gott dort vorhanden ist, in seiner Fülle, so wie damals im Garten Eden. Es wird auch keine Sonne mehr gebraucht, weil Gottes Herrlichkeit scheint. Und die Tore der Stadt werden nie wieder runtergemacht, weil es gibt keine Gefahr mehr. Gott hat alle Gefahren besiegt. Schutz ist vollkommen. Und so sehen wir, dass der Psalmist hier von Dingen spricht, die so wichtig für sie damals waren, die auch noch für uns heute wichtig sind, aber irgendwann mal keine Rolle mehr spielen. Oder anders gesagt, irgendwann mal zu ihrer Vollendung finden, vollkommen sind und alles seine Vollkommenheit in Gott findet. Und das ist die Realität, die wir herbeisehen dürfen. Wir kommen zum Ende des Psalms und somit auch zum Ende der Predigt. Der Psalm endet mit einer letzten Seligpreisung in Vers 13. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Es benötigt Zeichen der Treue, Zeichen des guten Willens. Ein Ort des Vertrauens ist das Zuhause, dort wo Kinder vertrauen ihren Eltern, wenn sie an jedem Tag mit ihnen am Esstisch sind, wenn die Eltern sie schlafen legen. Das Kind weiß genau, dass Vater und Mutter ihm das Beste wollen. Und wir vertrauen Gott auch, weil er unser Vater ist. weil er uns in sein Haus eingeladen hat. Er lädt uns an seinen Tisch ein. Durchs Abendmahl lädt er uns an seinen Tisch ein. Und wir sollen kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Er hat uns einmal nicht nur von der Türschwelle zu sich in sein Haus geholt, sondern Jesus nutzt das Bild in einem Gleichnis. Er holt sie von den Hecken und Zäunen, also noch von viel, viel weiter weg. Holt er uns in sein Haus rein und lädt uns zum Festmahl ein. Der Gottesdienst, den wir gerade feiern, ist ein Beginn, eine Vorfreude auf das große ewige Fest, das wir einmal mit Gott im Himmel in seinem Haus feiern dürfen. Wie wunderbar, schon jetzt dürfen wir uns seiner Gegenwart bewusst sein, dann aber wird kein Zweifel sein, dass wir endlich in unserem wahren Zuhause angekommen sind. Dieser Psalm ermutigt uns, egal ob aus der Ferne, auf dem Weg oder direkt vor Ort, unseren Blick immer auf das eine zu richten, auf Gott selbst. Dieser Blick stillt unsere größte Sehnsucht, der ergibt uns Kraft im Tal der Tränen und wird uns dann auch einmal ewige Ruhe schenken. Amen.